Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Gott unserem Herrn. Amen. Das Evangelium erzählt am Ostermontag von den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind und die eine Begegnung haben, die sie zunächst gar nicht recht zu deuten wissen. Und unser Predigttext erzählt diese Geschichte weiter. Nämlich, die Jünger laufen ja nach Jerusalem und bringen die Botschaft, wir haben Jesus, den Christus, gesehen. Und die Jünger sind miteinander versammelt dort in Jerusalem. Und wir können uns vorstellen, die Kreuzigung liegt noch nicht lange zurück. Und die Grablegung und die Aufregung, was ist denn nun eigentlich mit dem Grab? Es ist leer. Manche sagen, er ist auferstanden. Andere sagen, man hat ihn gestohlen. Andere wieder sagen, was ihr da als Erscheinung gesehen habt, das sind Gespenstererscheinungen, Wiedergänger, wie man sie zu allen Zeiten geglaubt hat. Und in dieser Mischung der Stimmungen hinein kommt Jesus nun, und wir lesen die Geschichte von Emmaus, nun in Jerusalem weiter. Als die Jünger von ihm redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, »Habt ihr hier etwas zu essen?« Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Herr unser Gott, wir bitten dich, wir hören dein Wort, nun lass es in unser Herz hineingehen und gib uns das rechte Verständnis dazu. Amen. Die Erzählungen von der Auferstehung sind rätselhaft. Alle Evangelien berichten davon, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber jedes Evangelium hat eine eigene Betonung, jedes Evangelium zeigt einen bestimmten Einblick nur in das Geschehen. Am Ende bleibt es rätselhaft. Am Ende bleiben viele Fragen, denn was sehen die Jünger und die Jüngerinnen? Sie sehen ein leeres Grab. Die Auferstehung selbst sehen sie nicht. Nur die Tatsache, wir haben nur noch ein leeres Grab. Und ich kann mir gut das Entsetzen vorstellen, wenn man an ein Grab tritt, in das man einen geliebten Menschen hineingelegt hat und stellt fest, es ist leer. Niemand von uns würde denken, das ist jetzt Auferstehung, die ich in meinem eigenen Leben erfahre, sondern es würde uns, wie es manche Evangelien berichten, doch das Entsetzen packen und wir würden diesen Ort, den Friedhof, doch schnell verlassen, weil die Gedanken würden uns jagen, was ist denn hier geschehen? Die Evangelien erzählen auch von Engelerscheinungen. Und eigentlich erzählen sie von einem Licht. Gott sieht, dass die Erde wüst und leer ist und sein erstes Wort heißt, es werde Licht. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt leben können, aber auch, dass wir ohne Angst leben können. Denn ohne Licht versinken wir schnell in Ängste, in Depressionen und fürchterliche Seelenzustände. Es werde Licht. Das erste Wort über dem leeren Grab. Es ist Licht. Ein Engel sitzt da in einem weißen Gewand, und das Licht strahlt aus der Grabkammer heraus. Was erzählen sie noch, die Evangelien? Sie erzählen von merkwürdigen Zusammentreffen mit dem Auferstandenen. Oft erkennen sie ihn nicht. Bist du der Gärtner? Wo hast du meinen Herrn hingelegt? Das Grab ist leer. Und erst durch das Wort erkennt sie, das ist ja Jesus, der Christus. Der Christus, der mir hier begegnet. Dann begegnet er wiederum den Jüngern, die auf dem Weg sind nach Emmaus, wie wir es vorhin gehört haben. Sie laufen und sie reden und sie erkennen ihn nicht. Erst am Brotbrechen erkennen sie ihn und sagen, der Herr ist auferstanden, und dann laufen sie nach Jerusalem wieder zurück. Was erzählen die Evangelien noch? Dass Menschen vor Freude gelaufen sind, nicht nur aus Angst getrieben, sondern vor Freude über die Auferstehung gelaufen sind, weil sie ihren Herrn erkannt haben. Allen gemein ist, dass sich diese Geschichten von der Auferstehung wie Traumgebilde lesen. Und sie ereignen sich ja tatsächlich da, wo wir am meisten träumen, am Ende der Nacht hinein in den neuen Tag. Da packen uns die Träume und führen uns in eine Wirklichkeit, die unsere und wiederum nicht unsere Wirklichkeit ist. Und so auch am Ende des Tages, wenn wir in die Nacht hineingehen, Träume, die uns nicht loslassen, weil wir des Tages Last noch schleppen, uns durchschütteln manchmal, bis wir dann endlich in einen ruhigen Schlaf hinübergleiten. Und solche Traumgebilde erzählen die Evangelien von der Auferstehung. Wir befinden uns, als wären wir in Zwischenwelten, zwischen Himmel und Erde, zwischen Tag und Nacht, zwischen Leben und Tod. Mischzustände aus Traum und Realität, aus Wunsch und Wirklichkeit. Aber diese Geschichte heute für unseren Predigttext, als unseren Predigttext, erzählt eine Geschichte voller Realitäten. Denn der da kommt, er spricht. Und was sagt er? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Damit werden sie, wenn sie dann wieder allein sind, in die Welt hinausgehen, zu verkündigen, Gott sagt euch und sein Christus sagt euch, Friede sei mit euch. Und was sagt er noch? Er legt ihnen die Schrift aus, die heiligen Schriften der Propheten, der Weissagungen, der Psalmen. Und er deutet sie auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, damit, wenn er wieder geht, es nicht ein Traumgebilde bleibt, sondern die Worte dort stehen, die schon ihre Väter und Mütter gelesen und gesprochen haben, dass diese Worte sie begleiten weiter durch das Leben. Und was geschieht noch? Sie dürfen ihn im Gegensatz zum ungläubigen Thomas anfassen, wirklich anfassen. Das ist etwas, was ganz singulär berichtet wird, dass er sich tatsächlich als ein Mensch zeigt, der da lebt. Nicht als ein Bild, sondern als ein Mensch. Und dann sagt er, ich bin es. Ich bin. Da schwingt der alte Gottesnamen mit. Jahwe, ich bin, der ich bin und werde sein, der ich sein werde in Ewigkeit. Und zur Bekräftigung, dass die Auferstehung im Hier und im Jetzt stattfindet, das Essen. Etwas Realeres gibt's nun wirklich nicht. Man kann sich nicht an Traumgebilden satt essen, sondern das muss schon wirklich vor einem stehen und man da muss es auch verzehren dürfen. Man möchte sagen, endlich, endlich können die Jünger ihn sehen und anfassen und im täglichen Leben erleben. Ich glaube nur, was ich sehen kann. Manche sagen, was ich sehen und anfassen kann. Oh ja, die müssten heute alle sehr zufrieden sein, die diesen Satz bejahen. Ich glaube nur, was ich sehen kann. Hier also kommt der Beweis. Wir sehen ihn und wir dürfen ihn anfassen. Sind wir zufrieden? Ich hoffe, nein. Nein. Denn es bleibt das Rätselhafte um das Ereignis drumherum gelegt. Denn wir erleben keine Auferstehung in unserem realen Leben. Wir stehen an unseren Gräbern und weinen und sind getrennt und haben nur noch die Erinnerung. Es tut sich das Grab nicht auf. Keiner, den wir liebten, steigt wieder heraus und ist bei uns. Und unser Leben endet einmal und wir werden unwiderruflich dahin sein. Das ist unsere Realität. Und dann die Realität dieser Geschichte. Und schon aber auch in der biblischen Geschichte bleiben offene Fragen. Und es wird nicht alles beantwortet, obwohl wir denken, wir haben gute Antworten jetzt parat. Die erste Frage, die uns umtreiben dürfte, heißt ja, warum zeigt er sich nur diesem kleinen, auserwählten Kreis? Warum geht er nicht hinaus nach Jerusalem auf den Tempelplatz und sagt, hier, Der Tod ist der Tod und ich lebe und ich bin das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben. Nein, nur die kleine Schar. Warum? Und noch viel spannender finde ich die Frage, warum zeigt er seine Hände und seine Füße und sie können ihm nicht ins Gesicht sehen? Das Gesicht nicht, nur die Hände und die Füße. Warum? Weil die Wundmale dort zu sehen sind. Nur diese Realität zählt jetzt. Nicht, wie sah er aus? Welch ein freundliches Gesicht hatte er? Oder wie erschöpft sah er aus? All das bekommen wir nicht zu hören. Und dann die merkwürdige Schlussgeschichte von dem Essen. Warum ist er allein? Haben wir das je erlebt bei Jesus, dass er allein gegessen hat? Er hat das Brot gebrochen und es geteilt. Er hat das Wort gesagt und hat die hungrige Menge mit ein paar Broten und ein paar Fischen gespeist, indem er es aufgeteilt hat. Und nun sitzt er da, wie, ich habe mir das so vorgestellt, wie hier oben, und dann würde er uns etwas voressen. Warum? Die Einmaligkeit des Geschehens führt uns aber dann tatsächlich in eine Frage, die uns beschäftigen sollte, viel mehr als diese anderen Fragen. Nämlich die Frage, was bleibt und was ist wichtig für mich, für mein Erleben, für mein Leben. Was aus dieser Geschichte brauche ich, um einen starken Glauben zu haben? Erste Erkenntnis: Im Glauben geht nicht alles auf. Man kann nicht sagen, so ist es, und dann machen wir die Umkehrprobe wie in der Mathematik und sagen, stimmt, umgekehrt geht's auch auf. Nee, es geht eben nicht immer auf, sondern braucht eine Kraft, die das Wort mit dem Leben verbindet. Zweite Erkenntnis, banal und eine Binsenweisheit. Aber die Binse hat halt auch ihre Weisheit. Die zweite Erkenntnis heißt, wir kommen mit unseren Fragen nie an das Ende. Und wenn wir alt wie Methusalem werden, es werden sich immer wieder neue Fragen auftun. Dritte Erkenntnis, die Wahrheit Gottes ist mehr als die Summe der Erfahrungen. Meine Erfahrungen, aber auch der Menschheitserfahrungen. Das Leben an sich und der Glaube im Besonderen bleiben uns ein Rätsel. Und wir werden diese Rätsel nie ergründen. Und diese Rätsel sind ja oft schmerzhaft, weil wir nicht alles verstehen und umherirren und versuchen, uns irgendwie zu orientieren, weil unsere Erfahrung mit dem Leben und dem Sterben, so scheint es uns, unseren Glaubenserkenntnissen zuwiderlaufen. Die Warum-Fragen drücken im Grunde genommen unseren Schmerz aus, dass wir fast gar nichts erkennen und damit auch fast gar nichts beeinflussen können. Wir können nicht beantworten, warum die demütigende Situation, in der ich im Moment stecke, warum die hoffnungslosen Wege, die sich immer wieder auftun und in die ich immer wieder hineinstolpere. Warum die Krankheit, die zum Tode führt? Warum diese Not auf der Welt? Warum das Böse? Und warum das qualvolle Sterben. Warum das Kreuz? Das fasst es alles zusammen. Warum das Kreuz? Und Christus spricht noch am Kreuz, damit du nicht allein bist. Denn ich trage mit. Ich bin da, ich bin bei dir, ich bin. Nur so und nicht anders kann sich die Hoffnung über unseren vielen Gräbern aufbauen. Ich bin bei dir, damit du neu leben kannst. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi und feiern damit die Auferstehung zum Leben. Hinein in das irdische Leben, so wie wir es heute in dieser biblischen Geschichte gehört haben, und hinein in das ewige Leben. Wir feiern die Auferstehung zum Leben hier, in diesem Moment und jetzt und am Ende unseres Lebens, wenn wir hinübergehen in die andere Welt Gottes. Damit wir diese Gedanken, den Glauben, nicht für ein Trug- und Traumgebilde halten, erzählt uns Lukas genau diese Geschichte, über die wir heute nachgedacht haben, die nur so vor Realität strotzt und uns trotzdem nicht aus dem lebenslangen Prozess des Glaubens und des Fragens entlässt. Denn jeden Tag müssen wir neu darauf vertrauen und erproben, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass das Böse vom Guten überwunden wird, dass Gott es gut mit uns meint. Jeden Tag müssen wir neu glauben, hoffen und lieben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.